NDR Info. Themen des Tages.
Ich glaub das nicht!
Der Kanale läuft an und schießt ins Tor! Es ist das Aus! Deutschland ist aus!
Das ist das Aus. Am Ende gewinnt immer Deutschland, das ist lange vorbei. Die Nationalmannschaft hat es erneut nicht ins Achtelfinale geschafft. Nicht nur hier zu Hause, auch in Boston vor dem WM-Stadion blieben viele Fans schockiert und enttäuscht zurück.
Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das passiert ist.
Oh my God, das ist ein absolute tragedy.
Ich meine, also man muss einfach besser spielen.
Ja, ich habe gedacht, dass sie hier gewinnen. Das war eine Enttäuschung.
Ich kann es noch nicht glauben. Frustrierend.
Mehr pennen kann man ja nicht. Ja, scheiße.
Ich bin eigentlich sprachlos.
Die Welt geht weiter, die ist rund und bunt.
Nächstes Mal dann werden wir es schaffen.
In 4 Jahren sind wir wieder dabei.
Das ruppige WM aus, unser erstes Thema gleich. Welche Konsequenzen muss der DFB ziehen? Außerdem Deutschland unter Druck. Der neue Verfassungsschutzbericht warnt vor wachsenden und extremistischen Szenen, auch vor hybriden Angriffen aus dem Ausland. Rechtsextremismus bleibt dabei die größte Bedrohung für die Demokratie. Und der Tankrabatt, der läuft morgen aus. Der Alltag bleibt teuer, wird vielleicht noch teurer. Wie bleibt das Leben bezahlbar? Beim Tanken, beim Einkaufen, beim Pendeln. NDR Info war heute in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern und hat genau darüber mit den Menschen vor Ort gesprochen. Auch da hören wir noch einmal in den Tag rein. Ich bin Nina Zimmermann und das sind die Themen heute an diesem 30. Juni. Einen schönen guten Abend.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht mal Elfmeterschießen. Das schreibt eine spanische Zeitung, die Marca, über das WM aus der Nationalmannschaft. Andere schreiben vom Schock, vom Flop, von der Schmach. Deutschland hat es auf jeden Fall nicht ins Achtelfinale geschafft. Ausgerechnet im Elfmeterschießen. Lange eine deutsche Stärke. Da endete dieser WM-Traum. Also was bleibt von diesem Turnier? Was bedeutet das auch für den Bundestrainer Julian Nagelsmann? Darüber konnte ich mit Tabea Kunze aus dem WM-Team sprechen. Ich habe sie gefragt, was ist eigentlich das Tragischste an diesem WM aus?
Dass es nicht überraschend kommt. Das ist für mich das Tragische. Denn das ist einzubetten in einen größeren Zusammenhang. Deutschland ist einfach in einem Jahrzehnt der Erfolglosigkeit angekommen. Seit dem Weltmeistertitel von 2014 gab es noch ein überzeugendes Turnier. Das war die Europameisterschaft 2016. Und danach, muss man wirklich sagen, reihte sich Tiefpunkt an Tiefpunkt. Und ich persönlich habe nicht gedacht, dass es nach den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 mit dem Aus jeweils in der Vorrunde noch schlimmer kommen kann. Wurde gestern aber eines Besseren belehrt, weil dieses Ausscheiden gegen ein wirklich so limitiertes Team aus Paraguay, das ist für mich ein neuer Tiefpunkt des deutschen Fußballs.
Ich denke, man kann auch nicht sagen, wie vielleicht noch beim Ecuador-Spiel, Paraguay wollte es mehr, weil die Deutschen wollten es auch, konnten aber nicht. Bevor wir gleich über den Trainer sprechen, Tabea, sprechen wir über die Mannschaft. Kein großer Superstar dabei, kein Messi, kein Mbappé, aber da sind wirklich viele nicht ins Turnier gekommen, oder?
Ja, genau das. Und es ist leider so, dass so viel vom Potenzial die Rede war, was zum Beispiel Kai Havertz, Jamal Musiala oder Florian Wirtz angeht. Aber das ist einfach Potenzial im Konjunktiv. Keiner dieser Spieler hat bei diesem Turnier wirklich eine Topform abrufen können. Und das Problem ist, Julian Nagelsmann, um da schon mal kurz auf den Trainer einzugehen, hat auch nicht geschafft, diese fehlende Form seiner Superstars durch einen größeren Einsatz oder durch eine größere Leidenschaft auszugleichen. Also diese Schwächen, die es da in der individuellen Klasse einfach gibt im Vergleich zu den Top-Nationen, die hat das deutsche Team auch nicht durch Einsatz wettgemacht. Die Spieler wirkten so gehemmt, sie wirkten zögerlich, sie wirkten zu nüchtern. Und dann muss man sagen, ist dieses Ausscheiden, wir haben es gerade gesagt, es ist nicht überraschend und es ist leider auch verdient.
Und wenn du gehemmt sagst, da bleibt mir dieses Elfmeterschießen noch im Blick. Da konnte man ja auch sehen, da ist Joshua Kimmich in der Tat auf Goretzka zugegangen. Das sah für mich danach aus, möchtest du nicht ausschießen? Anscheinend wollte er nicht. Dann hat ein Abwehrspieler, Jonathan Tah, den Schuss versucht. Wie hast du das beobachtet?
Das ist extrem tragisch, denn ja, das sind auch unsere Informationen, dass einige von den vermeintlichen Stamm- und Führungsspielern in dieser Situation nicht antreten wollten und dass dann ein Jonathan Tah antreten muss, der in seiner Karriere noch nie vorher einen Elfmeter geschossen hat. Wir haben das extra nachgeschaut. Das ist extrem tragisch. auch Nick Woltemade würde ich dazu zählen, der in diesem Turnier überhaupt keine Rolle gespielt hat und der dann ohne Rhythmus und ohne Selbstvertrauen zu diesem Elfmeter antritt und dann leider wirklich so ein kläglicher Schuss ohne jegliches Zutrauen dabei rauskommt. Auch da muss man sagen, das ist einfach zum Teil ein Verschulden des Trainers, aber auch ein Zeichen, dass es in der Mannschaft, obwohl wir immer gehört haben, wie gut die Stimmung denn sei, ja doch an Teamgeist und auch an Verantwortungsgefühl mangelte bei einigen.
Und dann sind wir eben beim Trainer Julian Nagelsmann. Die Enttäuschung manifestiert sich vor allem ja an ihm. Wir haben eine Trainerdiskussion. Ihm wird eine weltfremde, eine bockige, eine seltsam abgehobene Art vorgeworfen. Er sagt selbst, ich habe Vertrag. Also er sagt, wenn der DFB will, mache ich weiter. Will der DFB?
Das ist wirklich die große Frage. Wir müssen uns da aktuell noch auf die Aussagen von Rudi Völler beschränken, der gestern direkt nach dem Spiel gesagt hat, dass er davon überzeugt sei, dass Nagelsmann wahrscheinlich der Richtige ist. Also Völler und Nagelsmann haben ein enges Verhältnis. Er scheint ihn auch aktuell noch zu stützen, kann das aber auch nicht alleine entscheiden. Da wird es auf Gespräche auch mit Geschäftsführer Andreas Rettich und Präsident Bernd Neuendorf ankommen und natürlich auch auf die große Frage, was bedeutet das eigentlich finanziell für den DFB? Denn Julian Nagelsmann hat einen Vertrag bis 2028. Wenn sich der Verband von ihm trennt, wird eine Abfindung fällig, die auch in erheblicher Höhe sein dürfte. Und wenn man dann einen neuen Trainer verpflichtet, dann kostet der ja auch wieder Geld. Wenn wir zum Beispiel an einen Jürgen Klopp denken, auch der wird hier nicht für ein Appel und ein Ei beim DFB anfangen. Also das sind wirklich Fragen, die jetzt auch mit in diese Trainerfrage kommen.
Ja, das werden sie. Soweit aus dem ARD-Team Tabea Kunze. Deutschland ist raus. Auch die Niederlande. Heute Abend 23 Uhr wird sich dann zeigen, ob Frankreich als Favorit liefert. Deutschland ist keiner. Die WM geht weiter und für den DFB bleibt, wir haben es gerade besprochen, die Aufarbeitung. Extremismus, Terrorismus, Spionage. Einmal im Jahr zieht das Bundesamt für Verfassungsschutz Bilanz darüber, wie stark die Demokratie, wie unsere Gesellschaft unter Druck steht. Heute haben der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Verfassungsschutzpräsident Sinan Seelen den Bericht für 2025 vorgelegt. Der Befund, die Bedrohung, kommt von innen und von außen. Nicole Markwald.
Innenminister Alexander Dobrindt bringt die Ergebnisse des Verfassungsschutzberichts 2025 auf diese kurze Formel.
Deutschland steht unter Druck.
Dieser Druck kommt zum einen von innen. Radikale Kräfte aus den politisch extremen Lagern, links und rechts.
Bei beiden Gruppen sieht man hier sowohl bei den Linksextremisten als auch bei den Rechtsextremisten, dass das gewaltbereite Potenzial deutlich ansteigend ist. Wir sehen das unterschiedliche Niveau von Rechtsextremisten und Linksextremisten. Entscheidend ist aber hier, dass wir in beiden Phänomenbereichen deutlich steigende Zahlen haben.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet inzwischen rund 60.000 Menschen in Deutschland der rechtsextremistischen Szene zu. Unter ihnen viele AfD-Mitglieder. In der linken Szene zählten die Verfassungsschützer zuletzt rund 42.000 Personen, rund 4.200 mehr als im Vorjahr. Eine besondere Herausforderung? Die Täter werden immer jünger, sagt der Innenminister. Verfassungsschutzpräsident Sinan Seelen erklärt, rekrutiert und radikalisiert wird besonders im Internet.
Online-Radikalisierung wird immer perfider und zielgerichteter. Wir müssen immer schneller entsprechende Radikalisierungsansprachen detektieren und Aktivitäten, die bis zu Anschlagsplanungen reichen, unterbrechen.
Zwischen den extremen Lagern gibt es verbindende Elemente, wie Israel-Feindschaft und Antisemitismus. Antisemitische Hetze habe in sozialen Medien und in extremistischen Netzwerken erschreckende Ausmaße angenommen, beschreibt Dobrindt und erinnert an die Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Berliner Holocaust-Mahnmal im vergangenen Jahr. Druck auf Deutschland kommt aber auch von außen, vor allem aus Russland, sagt der CSU-Politiker. Russische Geheimdienste versuchten zum Beispiel, Menschen anzuwerben und gegen Geld im Auftrag Russlands Straftaten zu begehen.
Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten oder Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
Neben Russland seien besonders China und der Iran aktiv. Deren Aktionen reichten von Sabotageoperationen, wirtschaftlicher oder politischer Einflussnahme bis hin zu Angriffen auf hier lebende Oppositionelle und andere politische Gegner. Dobrindt sieht Deutschland im Fadenkreuz hybrider Bedrohungen. Daraus folgt für ihn:
In Anbetracht der Situation sind wir der Überzeugung, dass wir weiter aufrüsten müssen. Weiter aufrüsten, um unsere Fähigkeiten zu stärken, sowohl in der Technik als auch im Bereich der Ermittlungsbefugnisse.
Man wolle nun sehr schnell über die angekündigte Reform der Nachrichtendienste entscheiden. Die Geheimdienste bräuchten zum Beispiel mehr Online-Befugnisse. Nur so könnten Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, in Dobrindts Worten, zu echten Geheimdiensten werden.
Also der Verfassungsschutzbericht auch in seiner neuen Ausgabe beschreibt den Druck auf die Demokratie, so hat es der Innenminister ja auch gerade gesagt. Eine andere politische Debatte schließt im Grunde daran an, wie gehen Parteien mit der AfD um. Das BSW hat der AfD jetzt eine punktuelle Zusammenarbeit nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern jetzt im Herbst angeboten. In einem Brief an die AfD-Spitze ist von überparteilichen Ministerpräsidenten die Rede, die mit wechselnden Mehrheiten regieren könnten. Auch unter Einbindung der AfD. Frank Eichmann berichtet aus Berlin.
Deutschland geht es schlecht, Friedrich Merz ist zu Recht unpopulär und die AfD im Aufwind. Mit dieser Bestandsaufnahme beginnen die BSW-Parteichefs Di Masi und Mohammed Ali ihren Brief an die AfD-Spitze Alice Weidel und Tino Chrupalla. Das Wichtigste in den zwei Seiten des ungewöhnlichen Schreibens fasst BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohammed Ali zusammen.
Ja, wir als BSW haben die AfD herausgefordert, um genau zu sein. Sarah Wagenknecht hat Alice Weidel herausgefordert zu einem öffentlichen Duell oder gerne auch öffentliche Duelle rund um die Landtagswahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind der Auffassung, dass die AfD sich hinter der Brandmauer wirklich sehr gemütlich macht und wir wollen sie in der Öffentlichkeit stellen und auch aufzeigen, was die Unterschiede sind. Und eben damit auch aufzeigen, dass das BSW die vernünftige Alternative ist.
Die Brandmauer zur AfD lehnt das BSW erneut ab als undemokratisch und als Ohrfeige für die AfD-Wählerschaft. Im Brief an die AfD beschreibt die BSW-Spitze einmal mehr ihre Idee, nach dem 6. September in Sachsen-Anhalt keine Politiker, sondern einen überparteilichen Ministerpräsidenten zu wählen unter Einbindung der AfD. Ebnet das BSW per Tolerierung dem ersten AfD-gestützten Ministerpräsidenten den Weg?
Also wir wollen weder den CDU-Ministerpräsidenten noch den AfD-Ministerpräsidenten. Denn wer auch immer von beiden mit einer haarscharfen Mehrheit vielleicht durchkommt, der hätte den Rest der Bevölkerung, nämlich beinahe die komplette andere Hälfte, gegen sich. Und deswegen sagen wir, es braucht einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der auf breiteren Füßen steht und der dann auch mit wechselnden Mehrheiten regiert.
Dabei mitgedacht vom BSW: Das geht natürlich nur, liebe Wählerschaft in Sachsen-Anhalt, wenn ihr uns mindestens 5% Zustimmung gebt. Der Brief und das Angebot des offiziellen BSW-AfD-Duells, ein geschickter Schachzug. Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz ist skeptisch.
Ja, man verspricht sich davon maximale mediale Aufmerksamkeit von diesem Vorstoß, aber auch wenn es zu diesem Duell kommen sollte, auch das würde sicherlich mediale Aufmerksamkeit bescheren, die aber eher auf das Konto der AfD einzahlt. Vielmehr würde das BSW damit auch zur weiteren Normalisierung einer im Kern rechtsextremen Partei beitragen. Und deshalb ist dieser Vorstoß hochproblematisch.
In ihrem Brief an die AfD zählen die BSW-Politiker neben Gemeinsamkeiten sehr wohl große politische Unterschiede auf. Hochrüstung oder die Nähe zu US-Präsident Trump lehne das BSW im Unterschied zur AfD ab, wolle eine stärkere Besteuerung der Reichen oder für Sachsen-Anhalt, so in ihrem Wahlkampfbüro, die BSW-Spitzenkandidatin Claudia Wittig.
Die Bildungsreform, die absolut dringend notwendig ist, die aber natürlich mit der, also das, was die AfD da vorzuweisen hat, ist ja absolut nicht zu gebrauchen. Ist ja das Papier nicht wert, auf das es nicht mal gedruckt ist.
Einen Marktplatz in Magdeburg oder Schwerin haben die BSW-Wahlkämpfer noch nicht gebucht für das Wagenknecht-Weidel-Duell. Denn noch gibt es kein offizielles Antwortschreiben der AfD. BSW-Landeschefin Wittig denkt über AfD-Chefin Weidel.
Ich tippe, dass sie es nicht annimmt, weil sie, glaube ich, mehr zu verlieren als zu gewinnen hat dabei.
Und so sieht es auch BSW-Chefin Mohammed Ali, Mitunterzeichnerin des Briefs an die AfD.
Ich kann mir vorstellen, dass sie sich ehrlich gesagt nicht trauen. Also das wäre meine Prognose. Ich fände es gut, wenn sie es annehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Alice Weidel sich nicht traut.
Mohammed Ali von der BSW. Soweit Frank Eichmann. Das BSW hat der AfD eine punktuelle Zusammenarbeit nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angeboten.
Und damit schauen wir in den Themen des Tages hier bei NDR Info nach Stade. Dort sind gestern bei Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung 6 Menschen getötet worden, 4 Frauen und 2 Männer. Nach bisherigen Angaben waren sie Mitarbeiter der Mutter-Kind-Einrichtung dort in der Einrichtung. Die Ermittler sprechen von einer extrem kaltblütigen Gewalttat. Als mutmaßlichen Hintergrund nennen sie einen Sorgerechtsstreit. Die 3 Monate alte Tochter des mutmaßlichen Schützen befand sich zum Tatzeitpunkt mit der Mutter in der Einrichtung. Am Tattag gestern hatte der Schütze einen Termin mit der Einrichtung, bei der es eben um das Sorgerecht gehen sollte. Jörn Pietschke berichtet mit mehr Hintergründen zu der Tat und er hat mit Menschen vor Ort gesprochen, am Tag danach.
Stade ist schockiert. Ich habe hier heute mit Passanten in der Fußgängerzone gesprochen, die nicht sehr weit vom Tatort am Rande der Innenstadt entfernt ist.
Also ich bin hier nur mit Angst durchgegangen. Ich wollte eigentlich noch ins Nagelstudio gestern gehen, aber vor lauter Angst bin ich nicht mehr gegangen, bin lieber nach Hause gefahren.
Ich finde das sehr traurig, was da gestern passiert ist. Aber die Gesetze sind einfach sehr, sehr harmlos.
Ein ungutes Gefühl, unsicher, ja. Das scheint ja jetzt alles eine Clan-Geschichte zu sein. Es steht ja wohl noch nicht so richtig fest, ne? Aber ist das wohl eine Clan-Geschichte, ja.
Das brutale Gewaltverbrechen, dem 6 Menschen in der Jugendhilfeeinrichtung zum Opfer gefallen sind, das weckt bei den Stadern Erinnerungen an einen Familienstreit, bei dem 2024 einem Mann am helllichten Tag auf offener Straße ein Messer in den Kopf gestoßen wurde. Der Todesschütze von gestern ist von der Polizei festgenommen worden. Sein Motiv könnte ein Streit mit der Mutter um das Sorgerecht für die 3 Monate alte Tochter gewesen sein. Nach Medienberichten soll der Vater zuvor das Baby geschüttelt haben, woraufhin Mutter und Kind vom Jugendamt aus der Familie genommen und in der Wohngruppe in Stade untergebracht wurden, in der der 45-Jährige gestern ein Blutbad angerichtet hat. In einer Stader Kirche wird am Abend der Opfer dieser schrecklichen Tat gedacht. Unter den Gästen Ministerpräsident Lies und der Stader Landrat Seefried, sie haben beide ihre Teilnahme an diesem Gottesdienst zugesagt.
Jörn Pietschke am Tag nach der tödlichen Gewalt in Stade. Und heute nehmen wir Sie in den Themen des Tages noch einmal mit nach Waren an der Müritz. NDR Info war heute den Tag über mit einem Team vor Ort, mitten in Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte, um mit den Menschen zu sprechen über das, was ihr Leben ausmacht, über das, was ihren Alltag gerade schwieriger macht. Denn große politische Fragen werden vor Ort schnell sehr konkret beantwortet. Was kostet der Weg zur Arbeit? Was kostet der Einkauf? Was kommt von den Entlastungen wirklich an? Bevor wir gleich auf den Tag live vor Ort schauen, hören wir erst noch mal ein paar Stimmen aus der Stadt selbst. Rund 20.000 Menschen leben dort an der Müritz mit viel Tourismus, mit viel Natur. Und wir haben gefragt, was macht Ihre Stadt aus?
Waren ist mein Geburtsort und ich kenne keinen schöneren Ort als Waren.
Waren ist schön. Und ich bin stolz, hier wohnen zu dürfen, wo andere Urlaub machen. Ich bin am Wasser innerhalb von 3 Minuten, egal wo. Ich bin im Wald, Natur pur.
Es ist wirklich schön, ruhig, friedlich. So, ich kann wirklich nur sagen, ich bin glücklich in Waren-Müritz.
Ja, erstmal die Umgebung, die Natur, vor allem die Müritz und die ganzen Urlauber.
Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und ich habe den ganzen Umschwung hier so miterlebt. Also Waren ist eine wunderschöne Stadt geworden. Sie war vor der Wende schon schön, aber jetzt ist es ja einfach nur die Sahne. Also ein reinstes Urlaubsparadies.
Und mit diesen Stimmen aus Waren schauen wir jetzt auf den Tag vor Ort. Was wurde diskutiert mit unserem Team? Was beschäftigt die Menschen? Und welche Antworten gab es auf die Fragen, wie unser Leben bezahlbar bleibt? Das war ja unser Thema. Meine Kollegin Athena Abednia fasst den Tag zusammen.
Waren an der Müritz. Rund 22.000 Einwohner. Urlaubsort am größten Binnensee Deutschlands. Während die einen hier ihren Urlaub genießen, bleibt vielen Bewohnern vor Ort angesichts der steigenden Preise immer weniger im Portemonnaie. So geht es auch dieser Rentnerin.
Ich merke es auch schon, obwohl ich mit meiner Rente noch recht gut klarkomme, weil ich eine Rente habe, noch ein bisschen arbeiten gehe. Aber beim Einkaufen merkt man nichts im Korb und die Preise steigen.
Nicht nur Privathaushalte stehen unter Druck. Auch Städte und Gemeinden müssen mit steigenden Kosten umgehen, sagt der stellvertretende Bürgermeister von Waren, Matthias Manker.
Wir merken, die Zeiten sind herausfordernder für uns auch als Kommune geworden. Es wird immer schwerer, die vielen Aufgaben, die man so als Gemeinde als Stadt hat, wahrzunehmen. Ich denke da an die Sanierung der Schulen, an die Sanierung der Straßen, den Neubau von Brücken, Spielplätzen etc. Es wird immer schwerer, dafür das Geld aufzubringen.
Für Manke ist deshalb klar, zusätzliche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger seien gerade in Mecklenburg-Vorpommern problematisch.
Ich glaube, es ist kein richtiger Weg, jedes Jahr die Steuern zu erhöhen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Bei uns verdient man rund 39.000 Euro brutto im Jahr. In Bayern, in Hessen sind es 55.000 Euro. Und da kann man schon sehen, was das für ein Kaufkraftunterschied ist.
Wie sehr viele Menschen inzwischen auf ihre Ausgaben achten, zeigte sich heute auch an einer Tankstelle in Waren. Gerade in einer ländlich geprägten Region wie der Mecklenburgischen Seenplatte sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Heute läuft der Tankrabatt aus.
Naja, es war die letzten Tage noch mal etwas günstiger, aber jetzt wird es ja eh nur noch teurer. Von daher lieber jetzt mitnehmen, was geht. Also die Preissteigerung, die jetzt kommt, die schlägt schon ganz schön wieder zu Buche. Also das sind mehr Kosten, da muss man an anderer Stelle dafür sparen.
Für Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist der Tankrabatt allerdings nicht die richtige Stellschraube. Er entlastet nicht gezielt die Menschen, die finanzielle Unterstützung am dringendsten brauchen. Was ihm mehr Sorgen bereitet, sind die steigenden Mieten.
Wir Deutschen geben im Durchschnitt 25-30% des monatlichen Einkommens für Wohnen aus. Menschen mit wenig Einkommen häufig über 40%, fast die Hälfte des Einkommens. Thema Wohnen ist vielleicht vom Lebenshaltungskosten die zentrale soziale Frage für junge Menschen heute und auch in den kommenden Jahren.
Das liege vor allem daran, dass nach wie vor zu wenig gebaut werde.
Und bei dieser Frage bleiben wir nochmal. Wie bleibt unser Leben bezahlbar, wenn der Alltag immer teurer wird? Wenn der Tankrabatt zum Beispiel morgen ausläuft, wobei heute Mittag die Mineralölkonzerne die Tankstellen den Preissprung schon durchaus vorweggenommen haben. Darüber konnte ich heute Nachmittag noch einmal nach Waren an der Müritz schalten zu Jochen Gallenkirchen vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der uns dort nämlich besucht hat. Er schaut als Verbraucherschützer darauf, wo steigende Preise im Alltag besonders drücken, wie die Entwicklung ist. Und ich habe ihn gefragt, der Tankrabatt läuft morgen aus. Mit welcher Entwicklung rechnet er?
Es ist schon damit zu rechnen, dass die Preise erst einmal ein wenig ansteigen werden. Aus unserer Sicht muss aber dabei darauf geachtet werden, dass der Anstieg nicht höher ist als das, was jetzt vom Tankrabatt tatsächlich weitergegeben wurde. Wir sehen aber gerade eine Entwicklung, dass die Spritpreise schon jetzt wieder leicht steigen, obwohl der Weltmarktpreis für Öl gerade sinkt.
Das sagen Sie schön, da sollte drauf geachtet werden. Wer soll darauf achten?
Das liegt natürlich erst einmal in der Verantwortung der Mineralölkonzerne selber. Zusätzlich muss aber natürlich auch das Bundeskartellamt darauf achten, dass es hier nicht zu ungerechtfertigten Preissprüngen kommt.
Wie sehr hat denn der Tankrabatt aus Ihrer Sicht überhaupt geholfen und entlastet?
Also aus unserer Sicht ist der Tankrabatt tatsächlich erst einmal das falsche Instrument zur Entlastung gewesen. Es hat sich ja in verschiedenen Untersuchungen in letzter Zeit gezeigt, dass er nicht vollständig weitergegeben wurde. Und das ist auch etwas, was sich schon vor einigen Jahren beim letzten Tankrabatt gezeigt hat, dass da eben sehr viel Geld bei den Mineralölkonzernen versickert ist. Das zeigt auch eine Umfrage von uns, die wir jetzt kürzlich durchgeführt haben. Über 80% der Menschen haben da gesagt, dass sie eben keine Entlastung spüren.
Heute kam aber die Nachricht, im Juni ist die Inflationsrate überraschend gefallen. Wie außergewöhnlich ist die Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell? Vielleicht auch mal so, um uns historisch einzunorden. Wo stehen wir?
Wir stehen tatsächlich gerade in der Situation, wo die Belastung sehr, sehr hoch ist. Wenn man gerade auch auf die letzten Jahre guckt, gerade Lebensmittelpreise sind in den letzten 6 Jahren sehr stark angestiegen, um fast 37%. Das ist noch mal höher als die normale Inflationsrate, die ja auch schon relativ hoch liegt. Und wir merken in Umfragen, aber auch in der Beratung immer wieder, dass sehr viele VerbraucherInnen da sehr drunter leiden und sich sehr einschränken müssen bei ganz alltäglichen Einkäufen, eben wie beim Lebensmitteleinkauf, bei der Mobilität, bei Energie. Es ist also tatsächlich eine sehr belastende Situation aktuell.
Ja, unsere Frage heute ist ja, wie bleibt Alltag bezahlbar? Was bringt denn wirklich etwas? Also im Grunde, ja, einschränken, gibt es einen Jenseits davon einen Königsweg?
Aus unserer Sicht ist die Politik in der Verantwortung, da für Entlastungen zu sorgen, die auch tatsächlich im Alltag ankommen. Das könnten jetzt ganz direkt erst einmal eine Senkung der Stromsteuer sein, die ja auch schon im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Es könnte eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte sein. Das könnten auch Direktzahlungen sein. Es sollte aber auch darauf geachtet werden, dass wir uns langfristig krisenresilienter aufstellen. Weil das ist jetzt schon die dritte Krise innerhalb weniger Jahre und immer wieder stehen wir vor den gleichen Problemen. Und da muss beispielsweise durch einen stärkeren Umstieg auf erneuerbare Energien, aber auch mehr Transparenz im Lebensmittelmarkt dafür gesorgt werden, dass wir eben nicht bei der nächsten Krise wieder vor der gleichen Situation stehen.
Soweit Jochen Geilenkirchen von Verbraucherzentrale Bundesverband. Wie bleibt unser Leben bezahlbar? NDR Info live vor Ort heute. Und wir bleiben dort noch bis 21:45 bis zur Sendung mit Susanne Dichtler im NDR Fernsehen. Sie begrüßt Sie dann nochmal um 21:45 noch einmal aus Waren an der Müritz. Und online auf ndr.de sehen Sie auch ganz viele Eindrücke von diesem Tag. Viele Interviews, unter anderem mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und auch Eindrücken von 12 Uhr an der Tankstelle, also als an einem der letzten möglichen Tage noch ganz viele Menschen versucht haben, so günstig wie möglich tanken zu wollen. Und mit diesem Hinweis enden die Themen des Tages.